Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha. Vor ungefähr einer Woche, da habe ich einen Brief bei mir gefunden, den ich ziemlich genau vor 17 Jahren an den ehrwürdigen Meister geschrieben habe. Ich habe ihn damals am 1. Mai 2006 geschrieben. Und ich hatte den Brief aber nie an ehrwürdigen Meister abgeschickt oder ihm gegeben. Deswegen war er noch bei mir. Und nun habe ich jetzt eben vor einer Woche den Brief ehrwürdigen Meister dann gezeigt. Und er hatte die Anregung, ich könnte doch den heute für den Dharma-Vortrag als Grundlage nehmen, den Brief vorlesen und einfach nach jedem Abschnitt so ein paar Erklärungen dazu geben. Und ich habe nachgeschaut, den Brief habe ich damals, das war ungefähr so eine Woche nach meiner Laienordination geschrieben. Also ich hatte damals noch nicht im Tempel gelebt und ja, war richtig verwurzelt im Laienleben. Ja, mal schauen, wohin uns das heute führt. Okay. Also, ich fange an, aus dem Brief erstmal den ersten Abschnitt zu lesen. Lieber Referent Master Fuden, damals hatten wir ihn noch Referent Master Fuden genannt, weil da war er ja gerade erst so, weiß nicht, so zweieinhalb Jahre in Deutschland und viele von euch, die ihn kannten, kannten ihn ja aus der Zeit, wo er halt im englischen Kloster war. Und ehrwürdiger Meister Fuden haben wir dann erst mit der Zeit angefangen, ihn in der deutschen Form zu nennen und anzusprechen. Weiter aus dem Brief. Deine Zeit zu beanspruchen ist so kostbar und sie möchte für so vieles gebraucht werden. Mir ist es so, als würde ich mich so manches Mal in den Worten verlieren. Und es ist mir ein Wunsch, mehr und mehr das auszudrücken, was wirklich von Herzen kommt. So lass mich dir meinen tiefen Dank ausdrücken, wenn ich es vielleicht nicht immer so spürbar machen kann. Tiefe Dankbarkeit ist immer in mir. Ja, da ist schon viel von unserer Übung enthalten. Als erstes dieser Wunsch, der ja oft in uns allen entsteht, uns nicht zu sehr in den Worten zu verlieren, uns nicht zu sehr in dem zu verlieren, was so in unserer Gedankenwelt erscheint und dem dann auch freien Lauf geben in Gedanken, in Worten, in Taten. Diesen Wunsch kennen wir ja alle. Und da war auch damals wirklich so klar der Wunsch in mir, mich mehr und mehr von der Haltung der Meditation mehr und mehr auf das Leben, auf andere Menschen auch, auf die Situationen zu antworten. Und da war der tiefe Wunsch, mehr und mehr im meditativen Herzen zu verweilen, mehr und mehr in die Verbundenheit mit unserem wahren Herzen hineinzufinden und mehr aus dem zufluchtnehmenden Herzen dem Leben begegnen und auch aus dem zufluchtnehmenden Herzen, aus dieser Verbundenheit heraus mein Leben zu leben. Und hier im Besonderen in der Schwur habe ich es ausgedrückt mit Achtsamkeit auf die Sprache, dass durch die Sprache auch auszudrücken. Da ist gleichzeitig auch der Wunsch enthalten, mich nach den Tugendregeln zu richten. Und jetzt mit der Aufmerksamkeit auf die Sprache einfach mit der Tugendregel aufzuhören, das zu tun, was Unheil bringt. Aufzuhören, das auszudrücken, das zu sagen, was unwahr ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Oder auch in Verbindung mit der Tugendregel, verkaufe den Wein der Verblendung nicht. Ich möchte also durch meine Sprache nicht weiterhin dazu beitragen, dass ich Verwirrung in der Welt, Verwirrung in anderen Menschen nähre, indem ich eben nicht aus dieser Verbindung, aus diesem zufluchtnehmenden Herzen spreche und einfach mich mehr meinen Empfindungen, Wahrnehmungen, alten Reaktionen, alten Gedankenmustern, Gefühlen, mich mehr diesem freien Lauf gebe und hier besonders auch in der Sprache. Dann habe ich hier auch ausgedrückt, dass tiefe Dankbarkeit in mir ist. Und habe in dem Brief auch ausgedrückt, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich diese Dankbarkeit auch ausdrücken kann, formulieren kann. Und da ist mir jetzt in Reflexion darüber, über diesen Brief, kamen mir so ein paar Gedanken eben über die Dankbarkeit und diese tiefe Dankbarkeit, die ich damals empfunden habe, hat sicherlich etwas damit zu tun, die Dankbarkeit dafür, dass das Dharma jetzt in meinem Leben für mich erschienen ist. Dankbarkeit dafür, dass das Dharma in meinem Leben lebendig geworden ist. Wir können oft Dankbarkeit empfinden, dass wir Menschen der Sangha begegnen, dass wir Menschen begegnen, die sich nach dem Dharma ausrichten in unserem Leben, dass dies möglich würde. Dankbarkeit, dass wir in Verbindung mit einem Lehrer, mit einem Meister stehen. Dankbarkeit, dass das Dharma für uns gelehrt wird. Ja, und diese Dankbarkeit, die wir empfinden, um die auszudrücken, da braucht es oft gar keine Worte dafür, sondern die Dankbarkeit für all das, was wir durch das Dharma erhalten haben, die können wir in unserem Leben, in unserem Alltagsleben ausdrücken. Das ist da, wo wir diese Dankbarkeit ausdrücken können. In unseren Beziehungen, Familien, in unserem sozialen Umfeld, in der Arbeit, in unseren Tätigkeiten, mit anderen, in Kontakt mit anderen Menschen. Genau da, wenn wir da diese Dankbarkeit ausdrücken und im Einklang, so gut es uns möglich ist, mit dem Dharma leben, den Tugendregeln leben, auf diese Weise drücken wir die tiefste Dankbarkeit aus dem Dharma gegenüber oder unserem Lehrer gegenüber. Ja. Dann zitiere ich weiter aus dem Brief. Vier Dinge bewegen sich in meinem Herzen. Die vier edlen Wahrheiten, Karma, der Satz und ist in die ewige Meditation eingetreten und der Satz brauche das, was auf dich zukommt dazu, dich mit dem Ewigen zu verbinden. Wie kommt dies alles in mir zusammen? Es ist mir, als ob dies den Sinn meines Lebens, unseren Daseins, etwas eröffnet. Ja, und ich habe in der Vorbereitung für heute wieder gemerkt, wie viel kostbare Lehren und wie allumfänglich oft gerade diese Grundlagen unserer spirituellen Übung, wie viel Kostbares die enthalten und wie umfänglich die auch sind und wie viel Lehre, wie viel Nahrung die uns geben für unser spirituelles Leben. Ich möchte jetzt ganz kurz nur auf die vier edlen Wahrheiten eingehen. Und die vier edlen Wahrheiten, das ist so etwas Grundlegendes, dass wir sie oft in unserem Geist abhaken. Ja, die kenne ich. Alles klar, ich verstehe, um was es geht. Ich habe wiederum nachgelesen, ehrwürdiger Meister, oder ja, es wurde damals ins Deutsche übersetzt, eine kleine Zusammenfassung, wie die ehrwürdige Meisterin Chiu die vier edlen Wahrheiten erklärt hat, darüber gesprochen hat. Und ihr habt die meisten von euch haben die sicher auch schon gelesen. Wir haben die in diesem Heftlein Einführung in die Meditationstradition der stillen Reflexion. Da ist dieser Text mit drin. Und ja, den fand ich sehr, sehr nährend und allumfassend. Und es geht darum auch, dass wir eben diese nicht nur Bescheid wissen mit einem intellektuellen Wissen über die edlen vier Wahrheiten, sondern dass sie eine Bedeutung in unserer spirituellen Übung finden, dass wir sie viel, viel mehr in unserem spirituellen Sein erfahren, dass wir auch durch das, was in unserem Leben geschieht, durch das, wie wir im Leben reagieren, wenn wir darüber reflektieren und uns an die vier edlen Wahrheiten erinnern, dass wir sie mehr und mehr mit einbeziehen und sie verstehen lernen. Durch unser Leben und durch unsere Übung werden wir sie mit der Zeit mehr und mehr verstehen, die wahre Bedeutung von diesen edlen Wahrheiten. Die erste edle Wahrheit umfasst die Existenz des Leidens in unserem Dasein. Und wir erfahren diese Existenz des Leidens durch Geburt, durch Tod oder Verfall, durch Krankheit, durch Kummer, durch unser Klagen, durch Schmerz, durch Trübsal, durch Verzweiflung. Wir erfahren die Existenz des Leidens dadurch, dass wir Dinge nicht erlangen, die wir uns wünschen. Und wir erfahren Leid durch die Sicht der Welt, wie die Welt das Dasein kennt und wahrnimmt. Die zweite edle Wahrheit umfasst den Ursprung des Leidens. Und der Ursprung, warum wir leiden, begründet sich unter anderen Dingen hauptsächlich auch auf die Begierde. Und Begierde kann sich für uns in drei verschiedenen Weisen zeigen. Einmal eine sinnliche Begierde, eine spirituelle Begierde und eine materielle Begierde. Wir möchten also etwas haben, wir möchten etwas erlangen, wir möchten etwas festhalten, das letztendlich vergänglich ist. Die dritte edle Wahrheit umfasst das Erlöschen oder das Beenden des Leidens. Das Leiden ist beendet, wenn wir Gier, Hass und Verblendung überwunden haben. Wenn wir all unsere Wünsche, unsere Ideen und unsere Vorstellungen fallen lassen können, loslassen können. Denn diese hindern uns daran, die Reflexion unseres wahren Seins, der Buddha-Natur in uns zu erkennen, uns mit dieser verbunden zu fühlen. Und die vierte edle Wahrheit, die umfasst den edlen achtfachen Pfad. Der edle achtfache Pfad hilft uns, das Ende des Leidens aufrecht zu erhalten. Und er umfasst rechtes Verstehen, Denken, Sprechen, Handeln, rechte Lebensweise, rechtes Bemühen, Achtsamkeit und rechte Geistessammlung. Das sind also wie so acht Instrumente, die wir, Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, damit wir auf dem Pfad zur Beendigung des Leidens auch schreiten und fortschreiten und auf diesem Pfad bleiben können. Dann hatte ich hier in meinem Brief Karma erwähnt. Wir schaffen Karma, sei es gutes Karma oder auch schlechtes Karma, indem wir Dinge nicht als das sehen, was sie wirklich sind. Und da kennen wir auch Unwissenheit und Begierde als Hauptursachen. Und wir schaffen Karma hauptsächlich durch unsere Wahrnehmung eines getrennten Selbst, eines ich-bezogenen Selbst, eines Selbst, das getrennt ist von allem. Und in den Gefühlen, die sich uns zeigen, erfahren wir dann die karmische Frucht dessen. Und darin, dass sich die karmische Frucht in unseren Gefühlen zeigt, darin liegt eine Kostbarkeit für uns, für unser Training. Denn durch unsere Übung können wir helfen, dass eben diese karmische Frucht Läuterung finden kann. Und da gehört dazu, dass wir, in welcher Weise wir auf die Gefühle, die in uns entstehen, reagieren. Und da haben wir schon oft darüber gesprochen, indem wir Ja sagen zu dem, was in uns erscheint, Ja sagen zu unseren Gefühlen, dass wir zu den Gefühlen in einer meditativen Haltung ihnen begegnen, in einem Stillsein ihnen begegnen, nicht nach ihnen greifen, sie nicht ablehnen, dass wir, wenn Gefühle für uns erscheinen, diese nicht als störend oder als schlecht oder unheilsam ansehen oder als Hindernis sehen. All dies führt dazu, dass wir, wenn wir auf diese Weise den Gefühlen, die sich in uns zeigen, begegnen, dass sie dann Befreiung, Läuterung, Heilung finden können. Dass das Karma, das sich durch uns zeigt, Heilung, Befreiung, Läuterung finden kann. Ja, und über den Satz ist in die ewige Meditation eingetreten, da spreche ich ein bisschen später darüber. Da war ein Satz: Brauche das, was auf dich zukommt, dazu, dich mit dem Ewigen zu verbinden. Und das ist ein Satz, ein Zitat von Erwürdiger Meister. Und das, ich glaube, ihr erkennt ihn da alle darin. Das ist das, worüber er einfach in der letzten Zeit auch hauptsächlich gesprochen hat. Brauche das, was auf dich dazukommt, dich mit dem Ewigen zu verbinden. Dies schließt sich auch so ein bisschen an das, was ich vorher zur Läuterung gesagt habe, an. Wir können das, egal was auf uns zukommt, all das kann uns helfen. Das ist kein Hindernis, uns mit dem Ewigen zu verbinden. Wenn wir diesem mit dem Ja des Herzens begegnen, wenn wir dem mit einer offenen, bereitwilligen Akzeptanz begegnen, wenn wir uns bemühen, dem auf diese Weise zu begegnen und inmitten dessen still zu sein, wenn wir uns auf diese Weise hingeben und wenn wir uns auch, egal was auf uns zukommt, wenn wir uns innerlich mit einem tiefen Vertrauen, das irgendwo in uns allen ist, verbinden und dann auf diese Weise dem begegnen, was auf uns zukommt. Und wenn wir allem, was auf uns zukommt, auf diese Weise begegnen, so üben wir uns in rechtem Verstehen. Und das rechte Verstehen ist das erste Glied des achtfachen Pfades, der uns hilft, das Ende des Leidens aufrechtzuerhalten. Ja, dann gehe ich ein Stück weiter im Brief. Und da kommt jetzt eher ein persönliches, spreche ich jetzt eher über ein persönliches Beispiel, das damals mich sehr bedrängt hat. Ich zitiere: Begonnen hatte es an dem Tag vor Ostern, als ich diese tiefe Hilflosigkeit empfand. Es war etwa wie damals mit meinem Rücken. Lange versuchte ich mich zu halten, an irgendetwas zu halten, bis ich ganz alleine war, bis ich durch den Schmerz hindurch loslassen konnte und, wie du auch sagtest, bis ich alleine mit Buddha war. Ja, und das war damals, zu dieser Zeit befand ich mich wirklich so in einer Übergangszeit. Und ich weiß noch, ich hatte in einem möblierten Zimmer gewohnt, es waren so 4 Zimmer in einem Flur, hatte das Badezimmer mit den anderen Mitbewohnern geteilt, das war nur eine ganz kleine Kochecke da, einen kleinen Kühlschrank, und ich hatte damals wirklich nichts zur Ablenkung in dieses Zimmer mitgenommen. Keinen Fernseher, kein Radio, kein CD-Player, damals auch kein Computer oder Smartphone. Ich habe alles vermieden, was mich irgendwie ablenken zu könnte, mitzunehmen. Auch keine Bücher, nur Bücher über das Dharma. Und bin damals dann regelmäßig zu meiner Arbeit gegangen und war dann eben nach Feierabend zurück in diesem kleinen Zimmer mit dem Altar. Und dann war Ostern, da waren einfach ein paar ruhige Tage, die ich wirklich alleine mit mir war. Und ich kann mich erinnern, dass damals so eine tiefe, empfundene innerliche Hilflosigkeit sich in mir zeigte. Und ich konnte mich eigentlich, äußerlich war nichts da, mich abzulenken. Und dennoch habe ich versucht, innerlich irgendwie etwas aufrechtzuerhalten, innerlich mich an irgendwelche Strategien zu halten, damit ich diese Hilflosigkeit besser aushalten konnte, dass ich irgendwie zurechtkam mit dieser Hilflosigkeit. Und das hat wirklich, ich weiß jetzt heute nicht mehr, wie lange, ich glaube, das hat 1,5 Tage gedauert, dass ich mich einfach dieser Hilflosigkeit einfach nicht richtig wusste, wie kann ich die aushalten? Natürlich habe ich versucht, auf einen Spaziergang zu gehen, aber das hat auch nicht so viel geholfen. Als ich zurückkam, war auch wieder diese Hilflosigkeit da. Dadurch, dass ich mich nicht abgelenkt habe und wirklich auf diese Weise dem begegnet bin. Und das war schmerzhaft, das habe ich als einen inneren Schmerz gefunden. Kam ich dann doch irgendwann an den Punkt, wo ich wirklich diesen Schmerz loslassen konnte. Und dann war genau das da, das Empfinden, dass ich alleine mit Buddha da war. Und ich würde jetzt heute das vielleicht so beschreiben, ja. Das ist die Zufluchtnahme. Das ist genau der Punkt, wenn wir Zuflucht nehmen, wenn wir die Hände öffnen, wenn wir allen Erscheinungen mit diesem tiefen, stillen Ja des Herzens begegnen, mit dieser offenen Bereitwilligkeit, einfach nur da zu sein, nicht auszuweichen, es nicht abzulenken, uns nicht abzulenken, es nicht zu verurteilen, es anders haben möchten. Wenn wir auf diese Weise da sind, dann finden wir in das zufluchtnehmende Herz hinein, in das Buddha-Herz hinein, das bereits in uns ist. Weiter aus dem Brief. Das ist jetzt eher eine Frage. Wird es so ähnlich um vieles stärker sein, wenn wir sterben? Huch. Der Geist sucht Ausflüchte, bis er, wenn sein Vertrauen und seine Erinnerung stark genug sind, sich alleine Buddha zuwendet. Ja. Und ich kann heute nur sagen, wir wissen nicht genau, wie der Sterbensprozess für uns aussieht. Aber dennoch ist in mir so ein Vertrauen und ein Wissen da, dass so wie wir uns jetzt in unserem Leben üben und uns bemühen und immer wieder uns mit dem zufluchtnehmenden Herzen verbinden und auch jeder von uns immer wieder in das zufluchtnehmende Herz findet, ganz bestimmt hineinfindet. Was können wir anders in unserem Sterbensprozess tun? Ich denke, das ist das, was uns auch im Sterbensprozess durchhelfen wird. Gut, im Brief geht es weiter mit dem Satz, den ich hier wiederhole und ist in die ewige Meditation eingetreten. Als ich dies das erste Mal las und mir übersetzte ohne weitere Erklärungen, löste es in der Tiefe etwas aus, ohne dass ich genau sagen könnte, was. Ich bezog es nicht auf den Tod, jedoch auf das Leben. Kommen darin nicht Leben und Tod zusammen? Können wir denn nicht im Leben schon jetzt in die ewige Meditation eintreten? Sind wir denn nicht schon darin eingetreten? All mein Schmerz, mein Grundleiden basiert auf dieser Frage, um zu verstehen, was Leben und Tod ist. Ja, den Satz. Und ist in die ewige Meditation eingetreten. Den verwenden wir manchmal Oder ich habe ihn das erste Mal gelesen, zur Erinnerung an Reverend Master Chios Tod. Und wir sagen, dass an diesem Punkt ist sie in die ewige Meditation eingetreten. Wir verwenden den Ausdruck, wenn jemand in seinem Leben und wenn es durch das Leben von jemandem, der gestorben ist, so klar wurde. Dass er sich mit der tiefsten Wahrheit verbunden hat, dass sein Denken, Sprechen, Handeln im Einklang mit der Buddha-Natur war. Wenn wir davon sprechen, ist in die ewige Meditation eingetreten, kann dies zum Ausdruck bringen, dass Leiden erloschen ist. Wir sind in die ewige Meditation eingetreten, wenn Gier, Hass und Verblendung überwunden sind, wenn es weder Entstehen noch Vergehen gibt, keinen Stillstand, weder Geburt noch Tod, wenn es keinen Halt gibt. Und ich würde sagen, jeder von uns nimmt das wahr. Wir können das in tiefer Meditation erfahren, in unserem Leben erfahren, wenn wir uns wirklich hingeben und uns anvertrauen und loslassen und von unserer Ich-Bezogenheit loslassen. Was bleibt dann? Und das, was bleibt, ist schwer zu beschreiben. Das, was bleibt, entsteht nicht und vergeht nicht. Das, was bleibt, ist weder Geburt noch Tod. Das, was bleibt, ist kein Stillstand. Es gibt keinen Halt darin. Und wir können das alle auf unterschiedliche Weise in uns wahrnehmen. Also für mich ist das wirklich auch in meiner Übung, in meinem Leben etwas ganz Reelles geworden. Wir brauchen nicht. Es ist etwas, das nicht geschieht vielleicht, wenn wir gestorben sind. Das ist etwas, was wir jetzt in unserem Leben durch das Dharma finden können. Dann zu diesem Satz, all mein Schmerz, mein Grundleiden basiert auf dieser Frage, um zu verstehen, was Leben und Tod ist. Ja, das hört sich so ein bisschen an wie ein Koan, das auf natürliche Weise in mir, in meinem Leben erschienen ist. Und wenn solche Grundfragen, solche Koans für uns ganz spezifisch auf unsere Weise für uns erscheinen, lasst es einfach da. Das ist sehr hilfreich. Und diese Koans, die können wir nicht mit unserem Denken, mit unserem Verstand irgendwie einordnen oder erfassen. Diese Koans, wenn sie erscheinen, führen uns einfach weiter in die Meditation hinein, in unsere spirituelle Übung hinein. Und es ist etwas sehr Wertvolles, wenn solche Koans für uns erscheinen, diese einfach dazulassen, dieser vielleicht auf kontemplative Weise zu begegnen, mit einer meditativen Haltung ihnen zu begegnen, finde ich immer sehr hilfreich, dies zuzulassen und wie sie uns tiefer und tiefer in ein Verständnis hineinführen. So. Das wollen wir aber nicht zu lange machen. Ein paar Punkte habe ich noch. Im Brief geht das weiter. Dies und das Gesetz von Karma und die vier edlen Wahrheiten, die nach dem Erkennen weiter auf der Meditation und dem Einhalten der Tugendregeln basieren, fügen sich in mir zu einer Daseinserfüllung. Ja, dies verdeutlicht, dass wir nicht von der Übung ablassen sollen. Auch wenn wir Einsichten in das Dharma gewonnen haben. Es geht nicht darum, ein Verständnis für uns zu entwickeln, sondern es geht darum, unser Leben im Einklang mit dem Dharma zu führen. Wir dürfen also nie von der Übung und der Meditation in unserem Leben ganz ablassen, denn sonst wird unser Geist wieder mit unseren eigenen Ideen, Vorstellungen, Vorlieben und Abneigungen angefüllt. Es geht also in unserem Leben darum, dass wir uns fortwährend üben, dass wir fortfahren, uns mit dem Dharma, mit dem Ewigen zu verbinden. Und um Weiteres geht es eigentlich gar nicht in unserem Leben. Es gibt nichts zu erlangen, es gibt keine Erkenntnis zu erlangen in dem Sinn. Und in der Schrift der großen Weisheit wird es eben auch so ausgedrückt, denn hier gibt es keine Erkenntnis und kein Erlangen. Und das ist jetzt heute noch so. Dem Weg des Dharma zu folgen, das gibt mir die Daseinserfüllung. Das gibt Sinn, einen grundlegenden Sinn für alles, was mir im Leben geschieht, für alle Begegnungen mit anderen Menschen in meinem Leben. Jetzt, der letzte Abschnitt in dem Brief heißt: Nach der Laienordination ist etwas anders. Etwas ganz im Inneren, in der Tiefe, hat sich verändert. Die Michaela, so hieß ich damals, oder heißt mein, ist der Name immer noch heute, den meine Eltern mir gegeben haben, steht nicht mehr alleine für sich, für eine private Michaela. Es ist in ihr keine Trennung. Sie ist ein eingebundener Teil. Sie steht im Dienste der Vorfahren und denen, die weiter folgen werden. Ja. So, was da für mich zum Ausdruck kommt, ist, dass unser Alltagsleben und unsere innere Verbindung zum Ewigen, die stehen nicht getrennt. Es heißt auch in den Meditationsregeln, die wir regelmäßig rezitieren, auf diese Weise zu leben, ist dasselbe wie ein gewöhnliches Alltagsleben zu führen. So, unsere spirituelle Übung ist etwas ganz Alltägliches. Das ist nicht etwas Besonderes, das außerhalb von unserem Alltagsleben stattfindet. Es geschieht hier, inmitten unserem Leben. Oder wie ehrwürdiger Meister es sagte, brauche alles, was auf dich zukommt, dafür, dich mit dem Ewigen zu verbinden. Alles, was uns im Leben begegnet, innere Umstände oder äußere Umstände. Etwas in mir hat auch erkannt, dass es eigentlich kein so solides, substanzielles, eigenständiges, ich-bezogenes Selbst gibt. Etwas in mir hat wahrgenommen, dass es da eine Aktivität der Buddha-Natur in uns gibt. Wenn wir in unserer Tradition formell Zuflucht nehmen, die Laienordination erhalten, wird unser Name unter all die Namen der Vorfahren in unserer Tradition geschrieben. Und eine Linie, die so die Blutlinie, die Lebenslinie Buddhas oder die Aktivität der Buddha-Natur ausdrückt, die geht durch all die Namen, durch unseren Namen und fließt wieder zurück zu Buddha. Und wir sind Teil der Aktivität der Buddha-Natur. Wir sind Teil einer vibrierenden, fließenden Blutlinie Buddhas. Es braucht allerdings unsere Bereitwilligkeit, uns diesem Lebensblut anzuvertrauen, uns diesem hinzugeben, zu dienen, zu folgen, was sich daraus in uns zeigt und diese Aktivität der Buddha-Natur auch in unserem Leben lebendig werden lassen, zum Ausdruck bringen, indem wir dem edlen achtfachen Pfad folgen, indem wir den Tugendregeln folgen, indem wir die vier Weisheiten verwirklichen, die Freigebigkeit, Zärtlichkeit, Wohlwollen und Einfühlungsvermögen beinhalten. Den Brief hatte ich beendet damals: Ich wünsche mir, dass sich die Herzen mehr und mehr öffnen werden. In Dankbarkeit und in Gassho, Michaela.